Vielen Dank an unsere Band. Ihr seid einfach der Hammer. Das ist richtig genial mit euch. Vielen, vielen Dank. Das ist eine Frage an die Band. Tut es gut, sowas zu hören? Wird man nicht depressiv davon, oder? Ist okay? Das Thema des Abends ist ja Leistung, Anerkennung, alles, was ein bisschen zusammengehört. Und vielleicht habt ihr es auch bei mir gemerkt, ich finde Leistung richtig cool. Ich finde auch zum Beispiel bei so einem Liegestützwettbewerb, ich finde es cool, bei sowas zu gewinnen. Das tut einfach mir selber gut. Euch anderen, die ihr verloren habt, vielleicht nicht ganz so sehr. Aber Leistung zu bringen, was auf die Beine zu stellen, was gut zu machen, das tut uns allen irgendwie gut. Und nicht nur das irgendwie zu tun und das irgendwo zu Hause bei uns im kleinen Kämmerchen zu tun, sondern wenn andere dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du richtig gut gemacht. Wenn wir Leistung bringen, was auf die Beine gestellt haben und Leute uns sagen, hey, richtig cool, richtig gut. Und das kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Vielleicht hast du gesagt, hey, jetzt habe ich so ein schönes Selfie bei Insta gepostet und du zählst so die Likes, alle 2 Minuten schaust du rein, ob wieder ein neuer Like da ist. Und es tut so gut, wenn immer mehr Likes reinkommen und die Leute dir sagen, hey, richtig cooles Bild, du siehst gut aus. Und es ist was Schönes. Oder du hast vielleicht eine 1 in Mathe geschrieben und deine Eltern sagen, hey, ich bin stolz auf dich. Vielleicht sagen andere, du Streber, aber deine Eltern sagen, hey, ich bin stolz auf dich. Und es tut gut, sowas zu hören. Oder vielleicht spielt jemand Fußballverein von euch? Okay, welche Position? Sturm? Vorne? Rechts außen? Oder Mittelfeld? Wenn jetzt dein Trainer zu dir sagt, hey, du bist unser bester Mittelfeldspieler. Ist es gut, oder? Können wir gerade nochmal hören, sowas? Und es ist toll, für unsere Leistung Anerkennung zu bekommen. Oder wenn du dich schick gemacht hast, irgendwie ein cooles Outfit rausgesucht hast und jemand gesagt hat, hey, du siehst richtig gut aus heute, richtig cooler Style, du bist richtig schön. Da denke ich mir manchmal, wenn ich so ein Kompliment bekomme, vielleicht nicht unbedingt über meine Klamotten oder so, aber wenn mir jemand ein Kompliment macht, denke ich mir manchmal, könntest du es gerade nochmal sagen? Das klingt so gut, das fühlt sich einfach so gut an, Liebe und Anerkennung und Respekt von Leuten zu bekommen. Aber bei all dem, wie gut und schön das ist, kommt ganz schnell die Frage auf, wie viel braucht's denn? Oder ab wann ist es denn genug? Wie viel muss ich denn leisten, damit es genug ist? Wie viele Abonnenten brauche ich bei Insta, damit ich wirklich wichtig bin? Oder wie viel Einser muss ich bringen, damit meine Eltern wirklich stolz auf mich sind? Oder wie wenig Einser darf ich schreiben, damit ich nicht als Streber abgestempelt werde? Ist ja auch eine Leistung. Oder wie viel Kohle darf ich irgendwann mal verdienen oder muss ich verdienen, damit Leute zu mir aufschauen? Wann ist es genug? Wie viel braucht es denn? Wie viel Leistung ist genug? Und ich möchte mal eine Behauptung in den Raum stellen. Männer wollen tendenziell durch Leistung Respekt und Anerkennung verdienen. Und Frauen tendenziell durch Leistung eher Liebe und Annahme verdienen. Und ich meine jetzt nicht Liebe im Sinne von Sex oder von Partnerschaft, sondern Liebe von Sinn von angenommen sein, wertgeschätzt zu werden, beliebt zu sein, gemocht zu werden. Also Männer tendenziell Respekt, Anerkennung, Frauen tendenziell eher Liebe. Aber im Grunde wollen wir beide das Gleiche, wir wollen Respekt, Anerkennung und Liebe. Und irgendwie versuchen wir uns das durch Leistung zu erarbeiten, das Richtige zu tun, damit wir anerkannt sind. Ich möchte euch mal 2 Beispiele nennen, einen Mann und eine Frau. Ich muss gestehen, ich habe so ein Faible für Philosophie. Ich weiß nicht, wem von euch geht es auch so? Lest ihr so gern Philosophen? Okay, eher weniger. Ich zitiere mal meinen Lieblingsphilosoph, Arnold Schwarzenegger. Und er hat es in meiner Rede so schön ausgedrückt. Die Motivation für sein Leben. Ich wollte nicht nur ein Bodybuilding-Champion sein, ich wollte der beste Bodybuilder aller Zeiten sein. Und das hat er tatsächlich geschafft, einmal Mr. World, einmal Mr. International, 5-mal Mr. Universum, 7-mal Mr. Olympia. Hat keiner vor ihm geschafft und keiner nach ihm. Und das hat nicht gereicht zu sagen, okay, jetzt hätte er schon irgendwo in einem Bereich seines Lebens wurde richtig berühmt. Nee, da muss noch nach Hollywood, er muss noch die ganzen Terminator-Filme machen und alle möglichen Filme. Wer hat Dark Fate gesehen, den letzten Terminator? War gut? Okay, richtig cool, ich muss ihn noch anschauen, ich habe ihn im Kino verpasst. Aber er hat richtig viel erreicht und nach seiner ganzen Filmkarriere in Hollywood ging es noch weiter und musste noch Karriere machen in der Politik. In allen Lebensbereichen immer noch weiter und noch mehr. Der beste Champion aller Zeiten wollte er sein. Nicht nur der beste hier und jetzt, sondern aller Zeiten. Das heißt für alle Ewigkeit, keiner soll ihn jemals übertrumpfen. Das war ihm sogar wichtig, nicht nur solange ich lebe, will ich der Beste sein, sondern für alle Zeiten. Oder ein anderes Beispiel, ein weibliches Beispiel von Madonna. Madonna hat ja auch unheimlich viel erreicht durch Theater, Filme und vor allem natürlich durch ihre Musik. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, wenn man mein ganzes Leben anschaut und danach fragt, was eigentlich mein tiefes Motiv für das war, was ich getan habe, dann lautet meine Antwort, ich wollte geliebt werden. Und die hat ja unheimlich viel erreicht, Filme, Theater, alles Mögliche, über 300 Millionen verkaufte Tonträger, mehr Geld gemacht als jede Sängerin auf der ganzen Welt vor ihr, die meistverkauften Alben aller Zeiten, in den USA mehr Top-10-Hits als jeder andere Musiker. Und dann sagt sie trotzdem, trotz alledem, sagt sie in meinem Anton-Interview, ich werde nicht glücklich sein, bis ich so berühmt bin wie Gott. Das klingt jetzt dann alles ein bisschen extrem, aber woher kommt es, dass wir manchmal von Lob und Anerkennung und Liebe und Respekt nicht genug bekommen können? Dass es nie genug ist, egal wie viel da ist. Und dass es am besten unendlich sein sollte und nie aufhören soll. Wenn du so ein jung verliebtes Paar fragst, das vielleicht Richtung Ehe zusteuert und fragst, oder vielleicht einfach eine Beziehung angefangen hat und die fragst, ja, was denkst du denn, wie lange sollte eure Liebe halten? Da werden sie sagen, ja, natürlich für immer. Also ich habe jetzt noch niemand getroffen, der gesagt hat, naja, so ein Jahr wäre schon gut, dann suche ich mir dann eine neue. Weil wir wollen, dass Liebe für immer hält, dass es nicht aufhört und dass es auch immer mehr wird. Oder wer von euch ist noch bei Facebook oder seid ihr schon alle bei Insta? Wer hat noch einen Facebook-Account? Okay, da wisst ihr, es gibt diese magische 5000er-Grenze. Wenn du 5000 Freunde erreicht hast, dann geht einfach nicht mehr. Und da könnte man sich jetzt sagen, wow, ich habe die 5000 voll, jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Oder sagst du, naja, das ist doch ein bisschen wenig, ich könnte noch eine zweite Seite aufmachen, noch ein zweites Profil mehr anlegen, weil 5000 reicht ja nicht. Oder ich mache eine Fanseite oder sowas. Die Frage ist, ab wann ist es genug? Wann habe ich genug Anerkennung, genug Freunde, genug Leute, die mich mögen und kennen? Und ich glaube, wenn Liebe wirklich so unendlich sein soll, einfach nicht genug sein kann, dann muss sie auch bedingungslos sein, sonst ist sie nicht unendlich. Was meine ich damit mit bedingungslos? Das Gegenteil von bedingter Liebe. Bedingte Liebe heißt, dass sie immer an eine Bedingung geknüpft ist. Wenn du hübsch bist, dann mag ich dich. Wenn du genug Einser schreibst, dann bin ich stolz auf dich. Es läuft immer nach diesem Schema, wenn, dann. Das ist bedingte Liebe. David Kadel hat es im Interview auch so schön ausgedrückt. Sagen die Fußballspieler, die merken ganz schnell, du bist geliebt, wenn du Leistung bringst. Oder andersrum, wir geben dir ein bisschen Liebe für Leistung. Und so ein Fußballspieler, wenn der Leistung bringt, dann applaudieren die Leute. Mittlerweile gerade nicht mal, weil die Ränge alle leer sind wegen Corona. Aber prinzipiell, die Fans, die applaudieren, die freuen sich oder schreien zu Hause die Leinwand an oder sowas. Kriegt dann auch mehr keiner mehr mit. Aber sie freuen sich drüber und der Trainer klopft ihnen auf die Schulter und sagt, hey, gut gemacht. Aber es kann dann auch irgendwann sein, wenn du die Leistung nicht mehr bringst, dann ist die Anerkennung, die Liebe ganz schnell vorbei. Sowohl vom Trainer als auch von den Fans. Egal wie viel Leistung du vorgebracht hast, sie hört einfach auf. Bedingungslose Liebe heißt für mich, dass dir jemand sagt, egal was du machst, egal wie du aussiehst, egal wie es dir geht, meine Liebe für dich wird weder mehr noch weniger. Sie bleibt immer gleich. Das meine ich mit bedingungsloser Liebe. Und wenn wir nur so bedingte Liebe haben, die immer an Bedingungen geknüpft ist, dann musst du immer Angst haben zu sagen, ja, was passiert, wenn ich mal nicht genug Leistung bringe? Wenn ich mal versage? Wenn ich nicht alles auf die Reihe bekomme? Oder fragst dich vielleicht als Mädel, ja, wenn ich mal nicht mehr hübsch und jung genug bin, verlässt mich dann mein Freund? Wenn es immer an eine Bedingung geknüpft ist? Oder wenn ich kein Geld mehr habe, um mir die Markenklamotten zu kaufen, bin ich dann immer noch so beliebt in meiner Clique? Oder wenn du mal zu schnell gefahren bist und dein Führerschein ein paar Monate los bist, wirst du immer noch zu jeder Party eingeladen, wenn du die Leute nicht mehr heimfahren kannst danach? Wenn, dann. Das ist bedingte Liebe und die bringt immer Angst mit sich. Was ist, wenn ich mal nicht genug bringe, wenn ich es nicht hinkriege? Und jetzt frage ich mich, woher kommt es, dass wir uns das wünschen, dass Liebe eigentlich immer bedingungslos ist, dass sie unendlich ist, dass sie nie aufhört, dass sie eigentlich auch nie genug sein kann? Vor allem, wenn wir es rein praktisch nirgends finden. Selbst wenn dir jetzt jemand sagt, hey, ich werde dich immer lieben, egal was du machst, egal wie du aussiehst, irgendwann hört auch das auf. Entweder stirbt die andere Person oder du, dann ist es irgendwann vorbei. Selbst egal, wie viel Mühe wir uns geben, egal wie gut wir drauf sind, egal wie gut andere Menschen es meinen mit dir, Liebe hört immer auf, wenn wir uns hier in der Welt umschauen. Und trotzdem will jeder so unendliche Liebe, die nie aufhört, der eigentlich immer mehr sein soll und nie endet. Wie kommt sowas, dass wir so ein Bedürfnis haben nach Liebe, das nie genug sein kann? C.S. Lewis hat mal was ganz Schlaues dazu gesagt. Der hat die Narnia-Chroniken geschrieben, die vielleicht der eine oder andere von euch gesehen hat. Und er hat gesagt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, jedem angeborenen Verlangen von Lebewesen entspricht eine bestimmte Befriedigung. Aha, bisschen abstrakt, was er sagt. Für alles, für was wir ein Bedürfnis haben, gibt es irgendwas, was dieses Bedürfnis stillt. Beispiel, du hast Durst. Gut, es gibt sowas wie Wasser, das kannst du trinken, dann hast du keinen Durst mehr. Dann ist das Bedürfnis befriedigt. Oder du sagst, oh, ich habe Hunger, es gibt sowas wie Essen, das kannst du essen, dann bist du satt. Also für jedes Bedürfnis, was Menschen haben, gibt es irgendwas, was diesem Bedürfnis entspricht. Menschen haben das Bedürfnis nach Sex, nach sexuellem Verlangen. Ja, es gibt sowas wie Sex, das dieses Bedürfnis befriedigt. Alles, was wir von Natur aus haben an Bedürfnissen, da gibt es irgendwas, was dieses Bedürfnis befriedigt. Und jetzt finden wir in uns drin so ein Bedürfnis, ich will unendlich geliebt sein, es kann nie genug sein, aber ich weiß, hier auf dieser Erde gibt es sowas einfach nicht. Egal, wo ich mich umschaue auf der Welt, sowas werde ich nirgends bekommen. Und jetzt folgt C.S. Lewis, nachdem er ein bisschen darüber geschrieben hat, über den Gedanken, wenn ich nun in mir ein Verlangen vorfinde, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn ich also in mir drin so ein Bedürfnis habe nach Liebe und Anerkennung und Respekt, das unendlich ist und nie aufhört, aber das nirgends gestillt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass du für was geschaffen bist, was mehr ist als diese Welt, was über das rausgeht, was wir rein menschlich machen können. Du bist geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Du bist von Gott geschaffen und für Gott geschaffen. Weil Gott ist unendlich und bei Gott gibt's unendliche Liebe. Jetzt fragst du dich vielleicht, ah, okay, das klingt alles gut und nett, aber wie funktioniert das? Und ich möchte es euch anhand von einer Geschichte mal erzählen, wie das funktioniert. Und von der Person haben wir tatsächlich noch ein Video machen lassen, oder von der Person wurde ein Video gemacht. Und die Person, die war einer der bestverdienendsten Personen, hat richtig Geld gemacht in der Finanzwelt. Und ich würde einfach sagen, mal Film ab. Kleines technisches Problem. Okay. Ah, da kommt schon langsam was, ist doch gut.
Ich wollte nicht irgendein Niemand sein. Nein, ich wollte Respekt und Anerkennung. Ich wollte mir was leisten können. Ich wollte jemand sein. Darum habe ich mich angestrengt, Karriere gemacht. Jetzt bin ich die ganz große Nummer in der Finanzwelt unserer Stadt. Ich habe viele abgehängt. Man muss hart sein. Auf dem Weg nach oben ist kein Platz für Mitgefühl. Und klar habe ich mich auch mit den miesen Typen eingelassen. Am Ende ist egal, wer zahlt und wo die Kohle herkommt. Ich bin gefürchtet, verrufen. Aber die Hauptsache ist, ich bin wer. Nur in ehrlichen Momenten frage ich mich manchmal, bin ich mehr, als ich leiste? Was, wenn ich versage? Wer bin ich dann? Ein Niemand? Ich weiß, krasse Fragen. Aber heute kam einer in die Stadt, von dem sagen sie, der hat Antworten auf diese krassen Fragen. Jesus heißt der Typ. Die Leute quetschten sich durch die Straßen, um ihn zu erleben. Ich bin auf einen Baum geklettert, um ihn besser sehen zu können. Da läuft er direkt unter meinem Baum vorbei. Aber plötzlich bleibt Jesus stehen und schaut zu mir hoch. Er sagt, hey Zachäus, hör auf zu klettern und dich anzustrengen. Komm runter, ich will heute bei dir Abendessen. Er kennt meinen Namen. Und in seinen Augen sehe ich, er weiß genau, wer ich bin. Und trotzdem will er zu mir kommen. Ich muss keine Sekunde überlegen. Natürlich soll er kommen. Ich schmeiße eine Party für ihn und seine Freunde. Und dann sitze ich da beim Essen und Jesus schaut mich an und plötzlich checke ich, was hier läuft. Die ganzen Freunde von Jesus, das sind Bettler, Schulabbrecher, Betrüger, wie ich. Auf die setzt Jesus. In seinen Augen sind die alle jemand. Jesus geht es nicht um Leistung. Das Einzige, worum es Jesus hier geht, das bin ich.
Er ist für mich, er liebt mich. Es geht gar nicht darum, was ich leiste oder schaffe. Ich habe immer dafür gekämpft, ein wichtiger Typ zu sein. Ich wollte gesehen werden, also habe ich geleistet. Egal, was ich hinbekomme. Selbst wenn ich versage, Jesus steht hinter mir. Deshalb bin ich jemand. Moment mal, dann muss ich mir Respekt und Liebe nicht mehr verdienen. Ich bin ja schon wer.
Hey, dann kann ich großzügig sein. Ich habe viele Menschen abgezockt und betrogen. Aber jetzt will ich das Geld zurückzahlen. Mit Entschädigung. Ich habe kapiert, Jesus, du siehst mich. In deinen Augen bin ich jemand. In deinen Augen sind wir alle jemand. Das verändert alles.
Okay, der eine oder andere von euch hat es erkannt. Das ist eine Geschichte, die wir auch in der Bibel wiederfinden. Eine wahre Geschichte, eine wahre Begebenheit. Bisschen modern aufgepeppt hier das Ganze. Aber Zachäus hat tatsächlich gelebt vor etwa 2000 Jahren und er ist Jesus tatsächlich begegnet damals. Und in diesem Video fand ich einen Satz so krass, wo er sagt, in seinen Augen sind wir alle jemand. Das verändert alles. Und Zachäus war für viele ein Niemand. Für ganz viele um ihn herum war er ein Niemand. Zum einen hat er ein ganz großes Problem gehabt, nämlich er war ziemlich klein. Und damals klein zu sein, ist noch viel krasser als heute, weil fast jeder musste irgendwie körperlich arbeiten, musste körperlich Leistung bringen, fast jeden Beruf. Und die Eltern haben sich von Anfang an gesagt, hey, aus dir wird nichts, du bist viel zu klein, du kannst gar keine Leistung bringen, aus dir wird nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Und von klein auf hat sich der Zachäus gesagt, ich werde es euch allen zeigen. Und genau das hat er gemacht. Er hat Karriere gemacht ohne Ende, er ist in die Finanzwelt, er ist als Zolleintreiber, hat er Karriere gemacht, ganz nach oben gestiegen, hat viele Leute unter sich gehabt und hat es nicht wirklich sauber gemacht. Er hat ganz viel Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet, Leute über den Tisch gezogen, ein Großteil von den Steuern und Finanzen, was eigentlich dem Staat hätte gehört, ging in die eigene Tasche. Er hat sich bei ganz vielen Leuten unbeliebt gemacht. Das war der Preis, den das Ganze gekostet hat, das viele Geld. Für viele war nicht ein Jemand, sondern ein Betrüger. Er war ein Dieb, ein Lügner, ein Machtmensch, ein Verräter und übrigens noch ein Pimpf oder ein Zwerg. Die Leute, die haben ihn gehasst für das, was er gemacht hat. Die haben ihn abgelehnt und verachtet. Beschimpft, beleidigt. Das war das Leben von Zachäus. Und dann begegnet er Jesus. Dann sieht er irgendwo auf dem Baum, auf dem er geklettert ist, sieht er Jesus. Und Jesus schaut ihn nicht an und sieht den Betrüger und sieht den Lügner oder den Dieb. Er sieht einfach einen Menschen, einen von Gott geschaffenen und geliebten Menschen. Ohne die ganzen Vorurteile, ohne die ganzen Stempel, die ihm die anderen aufgedrückt haben. Er sieht genau das in ihm, was er auch in dir sieht. Einen geliebten Menschen, geliebten Jungen, geliebten Mann, geliebte Frau, geliebtes Mädchen. Ohne das, was die anderen über dich sagen. Bei ihm bist du jemand, egal was du geleistet hast, egal was für Fehler du gemacht hast, bei ihm bist du geliebt und angenommen. Und das heißt viel, viel mehr als Gefühle. Liebe ist nicht nur irgendwie so ein nettes Gefühl, sondern weißt du, Gott braucht dich nicht. Gott ist nicht abhängig von dir, dass du jetzt irgendwie sagst, oh, ich mag dich, weil er irgendwie so einsam ist irgendwie. Gott braucht dich nicht, aber er will dein Bestes. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass dein Leben gelingt. So wie ein Vater das Beste für seine Kinder will, so will Gott dein Bestes. Und klar, ein Vater will Beziehung mit seinen Kindern. Er will mit ihnen Zeit verbringen, mit ihnen reden, mit ihnen was unternehmen. Das wünscht sich Jesus so sehr mit dir. Eine Beziehung, Kontakt mit dir. Und er erstempelt dich nicht ab. Er nimmt dich an, wie du bist. Er mag dich, wie du bist. Dein Charakter. Vielleicht der eine sagt, du bist zu verpeilt, der andere sagt, boah, du bist ja mega durchstrukturiert und irgendwie voll verplant oder so. Aber er mag dich. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Du bist kein Fehler. Bei dir ist nichts schiefgelaufen, wo Gott dich gemacht hat. Er mag deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Begabungen und er wünscht sich von Herzen, dass du die einsetzen kannst, dass die aufblühen, dass du die entwickeln kannst, dass du anderen damit Gutes tun kannst und dass Gott sich dran freut an dem, was du tust. Und ich glaube, das hat ganz praktische Konsequenzen für unser Leben, dass wenn wir die Liebe Gottes in unserem Herzen haben, dann können wir auch andere lieben. Und ich glaube, ganz viele, die sehnen sich nach einem Partner oder einer Partnerin, Freund, Freundin, Und ich möchte sagen, wenn du selber so die Liebe Gottes so als Grundsättigung in deinem Herzen drin hast, dann kannst du Liebe geben. Dann bist du nicht jemand, der immer nur nehmen will, so wie zwei Zecken. Stell dir vor, so zwei Zecken kommen aufeinander zu und saugen sich so gegenseitig aus. Das ist, wenn zwei Leute aufeinander zukommen und einfach nur geliebt werden wollen. Wenn sie nichts geben können, sondern nur nehmen wollen. Oder zwei Ertrinkende, die irgendwie sich aneinander festhalten und trotzdem untergehen. Aber ich glaube, wenn wir die Liebe Gottes als Grundliebe in unserem Leben drin haben, dann wirst du dich auch nicht dem Nächstbesten um den Hals werfen, nur um irgendwo ein bisschen Liebe zu bekommen, egal wie scheiße der Typ dich behandelt. Dann hast du eine Würde in dir drin. Du sagst, ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und dann musst du nicht aus einer Not raus eine Beziehung anfangen, sondern aus Liebe, weil du sagst, ich kann auch was geben. Und ich glaube, dann kann Beziehung gelingen. Dann kann Freundschaft gelingen, wenn wir sagen, ich kann was geben. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Damals in meinem Leben, ich war 13 Jahre alt, wo ich Jesus kennengelernt habe. Und ich habe damals meine Mitschüler gemobbt, ich wurde auch selber ziemlich viel gemobbt und ich habe andere fertig gemacht, um mich selber gut zu fühlen. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, ich brauche das gar nicht mehr. Ich habe plötzlich so eine Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, weil ich mich selber irgendwie annehmen konnte, weil ich selber gewusst habe, ich bin geliebt. Ich muss andere nicht mehr fertig machen, damit es mir selber gut geht. Und ich glaube, wenn wir das auch erkannt haben, dass wir Liebe, Anerkennung und Respekt bei Jesus bekommen, dann bekommt Leistung ein gesundes Maß. Dann können wir immer noch Leistung bringen, wir können immer noch als Band proben und die Lieder gut singen und uns Mühe geben, wir können immer noch in der Schule was gut machen. Wir können immer noch was auf die Beine stellen, aber wir lassen uns nicht mehr dadurch bestimmen, ob ich das hinkriege oder nicht. In einem Interview mit David Kadel, er hat gesagt, das ist so ein Fußballer, der hat so einen großen Rucksack auf sich, so Profifußballer. Und das ist Leistungsdruck und alles, die ganzen Erwartungen, Shitstorm, Medien. Und die tragen so einen 100-Kilo-Rucksack mit sich rum, mit den ganzen Erwartungen. Und dann sagt er, es gibt auch die Fußballer, die haben diesen Rucksack bei Jesus abgegeben. So wie er David Alaba als Beispiel nimmt und sagt, der hat seinen Rucksack bei Jesus abgegeben. Dem macht Fußballspielen Spaß, der macht es einfach aus Freude und Dankbarkeit und sagt, mir ist egal, was die Fans über mich sagen, weil Jesus mich liebt, weil ich eine Annahme und Respekt bei ihm habe. Und dann kannst du Fußball spielen aus Freude und nicht aus Druck und Zwang. Ich möchte dich heute Abend einladen und sagen, lad auch deinen Rucksack bei Jesus ab. Dein Rucksack sieht sicherlich ganz anders aus als der von einem Profifußballspieler. Der mag ganz anders aussehen, aber auch bei dir ist Druck, Erwartungen von anderen, dass du genug leistest, genug machst, genug auf die Beine stellst, genug gute Noten bringst, hübsch genug bist, genug Likes bekommst. Du kannst es abgeben bei Jesus. Und bei Zachäus war es so, wo er das gemacht hat, wo er Jesus begegnet ist, das hat sein Leben verändert. Er hat gesagt, ich gebe mein ganzes Geld her, alles, was ich irgendwie Leuten abgenommen habe, ich gebe es ihnen viermal zurück und dann die Hälfte von meinem Ersparten gebe ich noch den Armen. Ich weiß gar nicht, ob das rechnerisch überhaupt aufgehen kann, was er da so gesagt hat oder ob dann irgendwie am Schluss das Konto im Minus ist. Aber für ihn, er hat es nicht mehr gebraucht. Plötzlich, nachdem er Jesus begegnet ist und gesehen hat, ich bin angenommen, ich bin geliebt, hat er das ganze Geld nicht mehr gebraucht. Er hat es nicht mehr gebraucht, um sich dadurch irgendwie Wert zu erarbeiten oder irgendwie gut darzustellen. Er konnte es einfach weggeben. Ich sage nicht, dass du alles Geld weggeben musst, wenn du Jesus nachfolgst, aber ich sage, dass es dich nicht mehr bestimmt. Bei Zachäus können wir jetzt sagen, okay, da ist jetzt Jesus begegnet, bisschen Religion und so, und jetzt hat er Schuldgefühle gehabt. Also ja, er hatte Schuld in seinem Leben und er musste auch was in Ordnung bringen vor Gott. Aber es ging nicht darum, dass es musste, es ging darum, dass es wollte. Weil er plötzlich Liebe von Gott erlebt hat und anderen Menschen Liebe zeigen wollte. Weil er Großzügigkeit erlebt hat und anderen Menschen Großzügigkeit geben wollte. Und er konnte es, weil er plötzlich nicht mehr davon abhängig war von dem Geld, weil er nicht mehr zwanghaft an seinem Geld gehangen ist. Er wollte es und er konnte es. Und ich möchte dich einladen, wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich lege meinen Rucksack hier ab bei Jesus, dass du dein Leben auch verändern kannst. Dass du es verändern willst, nicht dass du es verändern musst. Und so ein Rucksack, ich gehe da gleich noch ein bisschen weiter drauf ein, wie der aussehen kann. Aber ich möchte mit euch zusammen einfach mal ein einfaches Gebet sprechen, wo wir sagen, okay, Jesus, ich erkenne diesen Leistungsdruck, ich erkenne, dass ich irgendwie immer mir versuche, was zu leisten, durch Leistung zu erarbeiten, Anerkennung, Respekt, Liebe von den Leuten, aber es reicht mir nicht aus. Und Jesus, ich möchte diesen Rucksack bei dir abstellen und von dir Liebe, Respekt und Anerkennung bekommen. Und vielleicht können wir das Gebet mal an den Beamer bringen, Abend 3. Ich lese es einfach mal vor und ihr könnt euch währenddessen ein bisschen Gedanken machen, ob ihr das mitbeten wollt. Deshalb einmal für euch alle. Jesus, ich wünsche mir, angenommen und geliebt zu sein. In dieser Welt muss ich viele Bedingungen erfüllen und der Leistungsdruck ist hoch. Doch du nimmst mich an, wie ich bin. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Bei dir bin ich auch ohne Leistung jemand. Ich bringe dir die Lügen und Beschimpfungen, die andere zu mir gesagt haben. Hilf mir, mich mit deinen Augen zu sehen. Ich bringe dir auch meine Schuld. Bitte vergib mir alles Schlechte, was ich getan habe. Fülle mich mit deiner Liebe, sodass ich auch andere lieben kann. Amen. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen das Gebet zu sprechen. Du kannst es laut tun, du kannst es leise tun, wie das für dich stimmig ist. Du kannst es einfach mal auf dich wirken lassen. Niemand ist gezwungen. Wir haben auch die nächsten Tage immer wieder Möglichkeiten, sowas zu beten. Du kannst auch sagen, ich höre mir das einfach mal an und gehe vielleicht nachher in unseren Raum, wie haben wir ihn genannt? Raum, ein Moment für dich. Und dort nochmal mit jemandem ins Gespräch kommen. Aber wenn du sagst, das passt, das hat mich angesprochen, ich möchte es jetzt beten, dann lade ich dich ein, das mit mir zusammen zu beten und wenn du willst, auch gerne laut mitzusprechen. Jesus, ich wünsche mir, angenommen und geliebt zu sein. In dieser Welt muss ich viele Bedingungen erfüllen und der Leistungsdruck ist hoch. Doch du nimmst mich an, wie ich bin. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Bei dir bin auch ich ohne Leistung jemand. Ich bringe dir die Lügen und Beschimpfungen, die andere zu mir gesagt haben. Hilf mir, mich mit deinen Augen zu sehen. Ich bringe dir auch meine Schuld. Bitte vergib mir alles Schlechte, was ich getan habe. Fülle mich mit deiner Liebe, sodass ich auch andere lieben kann. Amen. Ich lade dich jetzt ein, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, wir haben eine Aktion hier vorbereitet mit Zetteln. Können wir mal, wo sind denn unsere Leute, die die Zettel haben? Können wir mal gucken, dass einfach mal Zettel verteilt werden, dass jeder einen bekommt. Ich erkläre euch währenddessen, wie das Ganze funktioniert, was ich hier vorhabe. So in so einem Rucksack, den wir abladen können bei Jesus, da sind alles mögliche Sachen drin. Da sind Meinungen und Beleidigungen von anderen drin. So wie zum Beispiel beim Zachäus auch. Da waren ganz viele Lügen auch über ihn drin. Aber es waren auch Tatsachen drin. Es war auch eine tatsächliche Schuld in diesem Rucksack drin. Und so ist es auch in unserem Leben. Es gibt so Beleidigungen, wo du sagst, wo die Leute dich abgestempelt haben, gesagt haben, du bist nicht gut genug. Vielleicht gesagt haben, du bist ein Versager, du bist ein Fettsack. Aus dir wird nie was, du bist hässlich. Lügen und Meinungen von anderen, wo du sagst, ich bin nicht gut genug. Und ich lade dich ein, solche Sachen einfach mal aufzuschreiben und ans Kreuz zu bringen und sagen, ich möchte es hier abladen. Wir haben hier so einen Aktenvernichter aufgestellt oder zwei Aktenvernichter. Da könnt ihr solche Sachen mal draufschreiben, einfach wo andere gesagt haben, du bist nicht gut genug, du bist unfähig. Oder auch tatsächlich wie Zachäus auch Schuld abzuladen, zu sagen, ja, ich habe Dinge falsch gemacht. Und die auch mal zu nennen, aufzuschreiben, ihr könnt es auch gern zusammenzufalten, damit es auch keiner hier vorne sieht. Es geht gar nicht um uns, dass wir da noch nebendran draufschauen, was da irgendwie passiert. Ihr könnt es gerne zusammenfalten, auch fünfmal zusammenfalten, ist völlig okay. Oder wie, ich weiß nicht, fünfmal ist vielleicht zu viel für den Aktenvernichter, aber zweimal, dreimal zusammenfalten. Und dann auch Schuld vor Jesus zu bringen und sagen, bitte vergib mir auch. Und ich bringe diese Schuld, ich bin diesen Rucksack. Voll mit Schuld, voll mit Lügen, voll mit Ablehnung, Beleidigungen, Beschimpfungen. Ich bringe ihn ans Kreuz. Und ich lade dich ein, das einfach jetzt zu tun. Wir haben ein bisschen Musik hier im Hintergrund und ihr habt ein paar Minuten Zeit, hier nach vorne zu kommen. Braucht noch jemand einen Zettel? Mal sehen, ob noch jemand einen Zettel oder einen Stift braucht. Alle versorgt? Thank you.
so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me.
There's no one.